Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.
Richtung Staufacher gesperrt. Allen unterwegs. Kommen Sie gut ans Ziel.
Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Biznode, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder Mitte? Mit Smart Data and Analytics von Biznode liegen Sie immer richtig. www.biznode.ch.
Das ist die erste Sendung in diesem Jahr. Roger gegen Markus. Markus, vielleicht noch, kann man glaube ich, heute noch sagen, gutes Neues.
Ja, gleichfalls.
Wie gerutscht?
Ja, eben, wir haben es auch ein bisschen angetönt, ja, es geht so. Also, es ist schon ein neues Leben, das hier angefangen hat. Und eben. Ich bin noch nicht so sicher, ist jetzt das so irrsinnig lässig.
Was ist Schlimmste, dass keine Sekretärin hat, die dir alle Arbeit abnimmt?
Nein, das Schlimmste ist, dass du nicht jeden Morgen in eine Redaktion kommst, wo einfach gute Gespräche hast und etwas entsteht und wo du natürlich auch etwas kannst entscheiden, das ist klar, sondern du musst am Morgen aufstehen und überlegen, ja, welches Buch tue ich jetzt das dritte Mal lesen.
Ah, gut. Also, ich bin gut gerutscht. Danke vielmals, dass du mich auch gefragt hast. Verschiedene interessante
Ich habe dich vorher auch gefragt. Ja, gut, das ist aber, so gemein. Du tust ja immer fragen. Ich darf ja gar nie fragen.
Doch, du darfst natürlich. Also, wir reden heute über den Journalistenskandal bei Spiegel und Weltwoche, der Fall Relotius. Über den Donald Trump natürlich, wo die Regierung teilweise geschlossen hat und gesagt hat, vielleicht ich mache das jahrelang. Und der Roger Köppel, der will Ständerat werden im Kanton Zürich. Fall Relotius, der Klaas Relotius, 33-jährig, seit Jahren beim Spiegel, aber auch bei vielen anderen Publikationen in der Schweiz, vor allem bei der Weltwoche, mit Preisen überhäuft. Der hat offenbar seine wichtigsten Reportagen gefälscht mit viel krimineller Energie, muss man noch sagen, hat es vertuscht, aber am Schluss hat er müssen ein Geständnis ablegen und er hat gesagt, er hätte gefaked. Und Fake News ist ein Begriff, der in der letzten Zeit aufgekommen ist. Aber das ist ein bisschen eine andere Art von Fake News, als man sie bis jetzt irgendwie gemeint hat. Oder ist das auch deine Meinung?
Ja, ich würde sagen, es ist schon beides. Oder? Es hat schon Fakten, die er gefälscht hat, die einfach Fakten sind und wo klar war, warum man sie fälscht. Und andere Sachen sind einfach das typische Problem, das Journalisten haben, die sehr gut können schreiben können, dass sie ab und zu das Gefühl haben, sie sind Romanschriftsteller und dann anfangen zu sagen, das Zeug erfinden. Und das ist eine grosse Versuchung, die viele Journalisten haben, die man natürlich nie nachgeben sollte.
Also, aber jetzt müssen wir gerade mal über das reden. Die sogenannten Edelfedern, von denen gibt es ganz wenige, die so gut können schreiben können, die werden gecatchelt und gepflegt und geschützt von Chefredaktoren. Sicher auch bei der Basler Zeitung ist das so gewesen, wenn du überhaupt ZTK hast. Aber dann beim Spiegel...
Dass es noch eine Gemeinheit muss kommen. Nein, ich habe sehr viele gute Journalisten gehabt, sind ja auch alle jetzt untergekommen in ganz wichtigen Zeitungen, die fälschungssicher sind. Aber ich finde natürlich den Begriff Edelfeder finde ich schon grauenhaft, weil er ist so Edelprostituierte eigentlich, ist eigentlich da drin schon. Das finde ich nicht der Punkt. Gute Schreiber ist klar, die muss man pflegen und die muss man auch entdecken, das ist richtig, aber man muss sie auch führen.
Gut, also es gibt meiner Meinung nach zwei Aspekte. Erstens, eine Art, wie in den letzten Jahren sich das Ganze entwickelt hat, zum Beispiel beim Spiegel nachgemacht, beim Time Magazine, der szenische Einstieg. Man muss am Anfang ein kleines Geschichtli bringen, dann kommt man zu den Fakten, macht man wieder ein Geschichtli etc. Heute heisst das im grossen Stil Storytelling, dass man also eine Story muss erzählen muss. Und eine Story kann man nur erzählen, wenn man sich ein bisschen ausmalen etc. Und dann wird das Ganze, wie heisst es im Kino, larger than life, weil die Realität ist manchmal nicht so toll. Und der Tom Kummer, der das auch gemacht hat, hat gesagt, er will die Wirklichkeit ausdehnen. Und auf diese Art und Weise ist das entstanden. Das ist das eine, dass man das auf diese Art und Weise von der Methode her gemacht hat. Und das andere ist der Druck, der wirtschaftliche Druck, den die Zeitungen haben. Ich habe jetzt mit einem Spiegeljournalist, mit einer Edelfeder, ein langes Gespräch geführt über Weihnachten, Neujahr. Sie sind in der Uckermark spazieren und hat ihm erzählt, wenn die Auflage immer weiter sinkt, wenn der ökonomische Druck immer steigt, dann will man einfach super Geschichten haben. Und die Journalisten, die super Geschichten bringen, die tut man fördern und dann kann das eventuell eben auch passieren.
Gut, erstens, wer ist die Edelfeder?
Was?
Um das transparent zu machen, wer ist das?
Einer von den ganz grossen Spiegeljournalisten von den letzten Jahren, der zum Teil die grössten und erfolgreichsten Geschichten im Spiegel geschrieben hat.
Ja, gut.
Und er kann das aus ein bisschen Distanz anschauen. Er ist jetzt im Moment nicht mehr dort.
Okay.
Hat,
also er schafft nicht mehr dort jetzt.
Dort. Nein, aber er hat das erlebt, wie der Druck immer grösser geworden ist. Und auch der Relotius, der hat gesagt, er hat immer mehr Druck gespürt. Die nächste Geschichte muss noch heißer sein, noch exklusiver, noch sensationeller. Einfach, weil die Auflage immer sinkt. Und man muss sich irgendwie differenzieren von der Konkurrenz. Ja. Und die Edelfederer liefert dann zum Teil Geschichten, wo die Chefredaktoren, wie heisst, niederknien von denen und sie schützen und pflegen und hegen. Und das ist dann ein Umfeld, ein Biotop, wo das viel ähnlich passiert. Dass das eben im Spiegel passiert, das überrascht.
Gut, das erste Mal so ein szenischer Einstieg. Ich finde, der Spiegel hat ja das sowieso auf eine Art gemacht, die ich unglaublich schlecht gefunden habe. Weil es sind ja immer Vorwände gewesen. Sie haben irgendwelche Geschichten am Anfang erzählt.
Machen Sie immer noch.
Und nachher kommt die richtige Geschichte. Das ist natürlich nicht das, was man unter Storytelling wirklich erzählt, sondern Storytelling heisst wirklich Geschichte erzählen, wie das die Amerikaner schon seit 100 Jahren eigentlich sehr gut machen. Das weisst du auch, New Yorker oder Atlantic, die haben das immer so gemacht.
Nein, sie haben zum Time Magazine abgeschaut.
Nein, das Time Magazine ist eigentlich eher newsorientiert gewesen.
Aber auch mit Atlantic.
Ja, das stimmt. Aber schau, der Spiegel war ja eigentlich das erste Mal ein Recherchemagazin. Ja. Und da war er auch stark. Gewesen. Und ich finde, es war eine Verirrung vom Spiegel sowieso, dass er angefangen hat mit diesen sehr narrativen Stücken. Das war nicht gut. Gewesen. Die Einstiegsgeschichte, die sie immer bringen, die habe ich nie gut gefunden. Die war auch immer meistens so irrelevant gewesen. Aber tendenziell ist natürlich völlig richtig. Natürlich müssen wir gute Geschichten erzählen als Journalisten. Das ist der Punkt. Aber die grosse, grosse Herausforderung als Journalist und übrigens auch als Historiker ist, dass das Zeug stimmt. Ich meine, ich habe bei meinen Büchern auch immer probiert, das Narrativ zu machen. Und dann ist immer eine Versuchung, ich meine, zu Marignano kannst du auch irgendetwas erfinden und niemand kann das überprüfen. Und das musst du halt unterdrücken, diese Versuchung. Und das geht auch, das ist gar kein Problem, weil es ist viel etwas Schöneres, wenn du als Journalist oder als Historiker das Gefühl hast, du hast eine Geschichte erzählt, die wirklich stimmt. Das ist viel eine grössere Geschichte als irgendein Roman.
Gut, aber das ist grösser als ein Roman, klar. Und darum sind solche Leute, die auch Fähigkeit haben, Fictions zu schreiben, auch ein Tom Conger, der hat da grosse Fähigkeit. Der hat natürlich gesagt, mit meinen Fähigkeiten komme ich bei diesen Magazinen, wie sie alle heissen, komme ich besser an. Und viel mehr Wirkung hat man damit, als wenn man einen Roman schreibt, wo man sagt, es ist alles erfunden. Wenn man sagt, es ist noch wahr, hat es viel mehr Wirkung. Gut. Und wenn man es dann noch so erzählt. Und jetzt muss man noch sagen, die Reaktion vom Spiegel ist ja eigentlich beispielhaft gewesen. Die haben das ganz gross gemacht, haben eine Titelgeschichte gemacht. Über 20 Seiten haben Giovanni Di Lorenzo vom Konkurrenzblatt Zeit geholt. Er hat können ein loses Interview geben, hat Spiegelmethoden können denunzieren. Ganz im Unterschied dazu die Weltwoche, der hat über 20 Texte gehabt vom Relotius. Die haben, wir klären das mal ab. Also, gut. Die übliche Köppelmanier, wie wir sie schon gehabt früher mit Tom kommen, möglichst aber, weit wegschieben und nicht
Texte,
auf das eingehen.
Die Texte vom Relotius in der Weltwoche, also ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, es sind ja alles Interviews gewesen. Ist ein anderer Fall. Bei Interviews ist es viel, viel schwieriger herauszufinden, dass das falsch ist oder nicht. Das ist mal das Erste. Zweitens müssen wir einfach mal feststellen, Relotius ist jetzt fest angestellt vom Spiegel und zwar über Jahre hinweg und er hat die meisten Texte im Spiegel gemacht. Es ist eine Spiegelgeschichte zum ganz grossen Teil. Zweitens, ich wollte noch etwas sagen wegen dem angeblichen wirtschaftlichen Druck. Natürlich haben wir wirtschaftlichen Druck, aber den Druck, gute Geschichten zu machen als Journalist, hast du immer gehabt. Niklaus Meyerberg hat auch Geschichten gemacht, wo die Hälfte etwa nicht gestimmt hat.
Das stimmt.
Das ist kein wirtschaftlicher Druck gewesen, sondern es ist die Verführung von dem, der gut kann schreiben kann. Es gibt ganz viele gute Leute, die gut schreiben können, die dieser Versuche erlegen. Ich habe das selber an mir auch erlebt, wenn über mich geschrieben worden ist, von Leuten, die als sogenannte Edelfederer gegolten haben. Das ist immer eine Versuchung, der muss widerstehen. Aber was ich noch einmal sagen möchte, was ich viel schlimmer finde, und ich habe darüber geschrieben, du weißt es im Spiegel, hast du die Sicherheitsmassnahmen nicht mehr gehabt, und zum einen Grund auch, nicht nur, aber einer ist auch, der Spiegel ist wahnsinnig homogen, was die politische Ausrichtung betrifft. Ich meine, der Text, den er geschrieben hat über Amerika, über das Dorf Fergus Falls, da hätte ich jetzt ganz ehrlich, wenn du das als Konservativer liest, so wie ich, hättest du ein paar Mal angefangen zu stutzen. Ich glaube nicht, dass ich das wirklich, ich kann nicht sagen, ich hätte das gemerkt, aber einfach, es ist ganz klar gewesen, der Relotius hat Vorurteile, wie sie vor allem im deutschen Journalismus enorm verbreitet sind, über Amerika reproduziert und die Leute haben einfach jedes Eich geglaubt.
Also gut, es wird jetzt natürlich unter anderem im Atlantic hat ein Piece gegeben, das gesagt, das sei die anti-amerikanistische Haltung. Ja. Ich glaube, es ist die anti-Trump-Haltung vor allem, weil das ist ja in den letzten Jahren, hat sich das verschärft und so. Und ja, auch in der Schweiz. Und ich habe mal einen Disput mit einem Chefredakteur, wo ich mit einem anderen Journalist gehe, den ich jetzt nicht nennen will. Und er hat dann gesagt, ich bin auf der anderen Seite, weil ich kann besser schreiben. Und genau das ist es. Und wenn dann der Roger Köppel, ich muss es auch gleich nochmal sagen, wenn er dann sagt, ich gebe am Tom Kummer eine zweite Chance, und der hat wieder betrogen oder wieder das gemacht. Mhm. Das zeigt die Naivität oder indem man eben einfach sagt, die Schreiben ist so gross, weil der Tom Kummer kann nur so extraordinäre Geschichten machen, wenn er sie eben erweitert, wenn er eben faked, wenn er Sachen reinbringt, wenn er Interview macht wie alle anderen, dann sind die genauso flach. Also so einem eine zweite Chance geben, wo nur eine Methode hat, oder? One trick pony, he can only one, he has only one trick, only. Das ist naiv, einfach die Sucht von Chefredaktoren nach der tollen Story.
Roger, aber du kannst jetzt doch nicht aus dieser Spiegelgeschichte, Köppelgeschichte machen.
Beides?
Das ist ja lächerlich.
Spiegel schafft es auf und Weltwoche nicht.
Nein, weil die Weltwoche ist Kopfendeckel überhaupt nicht in dem Maß betroffen wie der Spiegel. Entschuldigung. Das ist einfach
26
Öpfel,
Interviews.
Öpfel mit Birnen. Ja, dann reden wir mal über die Tageswoche oder die NZZ am Sonntag.
Ja,
Dann am Sonntag hat aber auch solche Texte. Ja, immerhin zwei Texte. Ist auch peinlich für die Zürich Zeitung, die noch viel stärkere Tradition hat.
Aber die anderen 26.
Von Zuverlässigkeit. Wo man mit, also, das ist doch Mumpitz. Reden wir über den Spiegel, ein typisches linksliberales Mainstream-Bad. Der Grund, dass der Relotius dort hat können wüten, mit dieser kriminellen Energie hat sehr viel zu tun mit der politischen Ausrichtung von diesem Blatt. Entschuldigung.
Also, müssen wir noch sagen, der Kummer-Skandal, wie er geht, haben zwei andere Chefredaktoren den Job verloren. Kümmerling vom SZ, vom Süddeutschen Magazin. Kümmerling, ja. Und dann der Ulf Poscha, der hat es auch verloren. Der, der es irgendwie ausgesessen hat, ist der Köppel, der jetzt sagt, er mache Recherchen.
Ja, der Köppel ist auch Eigentümer, der kann das selber entscheiden.
Ja, aber gleich. Das heisst also, er ist auf der Seiten, wo denen, die eben nicht wissen wollen, was es genau ist. Und auch jetzt wieder, was sagt man, wollen aufklären, wenn der Herr Relotius noch zu Wort kommen lassen. Der Herr Relotius ist zu Wort gekommen, er hat gesagt, ich habe gefaked, er hat zugegeben, nachdem er es ihm hat können beweisen. Das muss man gar nicht mehr abchecken.
Ja, aber trotzdem finde ich trotzdem anständig, dass die Weltwoche findet, mit dem wollen wir auch noch reden. Und noch eines, es ist einfach keine Weltwoche-Geschichte. Entschuldigung.
Es ist beide. Es ist eine Journalismus-Geschichte.
Und es ist eine Deutschland-Geschichte. Jetzt reden wir nämlich auch mal noch über den Anti-Amerikanismus, den du vorher so mit dem Trump hast wollen erklären. Der Anti-Amerikanismus im deutschen Bildungsbürgertum ist 200 Jahre alt und es ist völlig offensichtlich, dass ein Relotius so viel Unsinn hat über das Buch, über das Land können schreiben, wo du und ich so lieben. Es ist völlig offensichtlich. Entschuldigung.
Eben, aber warum schreibt dann der gleiche Relotius in so konservative Blätter?
Weil der dort nur Interviews verkauft hat, Interviews, wo viel schwieriger ist zum Prüfen, ob das jetzt alles
gefälscht ist. Ja, weil es natürlich so eine Geschichte wie die da, die in Amerika gemacht hat, die hat einen Monat, hat er auf bei dem Dorf oder dem Städtchen gelebt.
Ich wundere, was der dort gemacht hat.
Und das ist
wirklich,
teuer.
Ja, erstens ist es teuer, aber es ist wirklich unglaublich, was der dort erfunden hat. Also Zeug, wo Zeug völlig unnötig ist. Oder?
Mexicans are not welcome.
Das ist politisch. Aber es hat noch Sachen gegeben, die völlig unpolitisch sind, die er einfach erfunden hat. Aber was ich noch einmal würde sagen, ein Relotius gibt es immer und es hat es immer gegeben. Schau, Felix Krull, Thomas Mann, der Hochstapler. Hochstapler ist ein als Phänomen, das hat es immer gegeben. Peinlich ist, wenn man es nicht merkt.
Genau, das ist auch der New York Times passiert und so. Und es passiert eben auch den Besten und so. Und ich habe mit der Edelfeder vom Spiegel über das geredet, hat er gesagt, er hat von Anfang an geschaut, wenn er eine gute Geschichte hat und hat oder eine grosse Reportage und wenn er drin fünf gute Geschichten drin hat, die er kann beschreiben kann, bildhaft, dann ist er immer stolz gewesen. Aber der andere, der Relotius, hat 20 von denen drin gehabt. Ja. Und dann habe ich gemerkt, man hat doch nicht immer Glück, dass man genau in dem Moment an der Grenze ist zu Mexiko, wo er da überschießt und schreit, I hate all Mexicans. Das kann gar nicht wahr sein.
Ja, genau.
So viel Glück hat ein Reporter nicht, dass er 20 sättige Storys in eine Geschichte hineinbringt.
Aber dort hast du vorher etwas ganz Interessantes gesagt. Ich glaube, beim Spiegel hast du auch viele Chefredaktoren und sehr viele Chefs, die nicht schreiben können. Und das ist immer meiner Meinung nach huere gefährlich.
Hallo?
Mal, das ist wahr, die sind nicht
Stefan Aust hat ein paar von den besten Bücher geschrieben.
Der Stefan Aust ist eine grosse Ausnahme, deshalb ist er noch jetzt nicht mehr beim Spiegel. Die Mama, und Augstein war auch ein guter Schreiber gewesen, aber die anderen, die nachher gekommen sind, sind alles nicht so bekannte Schreiber gewesen. Und Chefredaktoren, die selber nicht so selbstbewusst sind, was ihr Schreiben betrifft, erlegen diesen Leuten viel schneller als andere.
Das glaube ich nicht.
Das ist bei dir auch so. Wenn du hast doch eine viel bessere Nase für einen guten Moderator, weil du selber ein guter Moderator bist.
Ich habe erlebt in der Schweiz, zum Beispiel bei Jürgen Ramschbeck, den ich sehr geschätzt habe, er war auch einer, der die Edelfedern geschützt hat bis zum letzten.
Ja, aber er gut können schreiben.
Eben, das ist gegen deine These.
Nein, aber er hat sich nicht blöffen lassen. Ich schütze auch jeden guten Schreiber. Ja. Aber du lässt dich nicht so leicht blöffen.
Er hat sich blöffen lassen, unter anderem von dem Namen, den du gesagt hast. Und dann hat er noch sogenannte schweizerische weibliche Edelfedern gehabt, die er auch immer gestützt hat,
die er auch bei mir geschrieben hat.
Ja, weiss, welche du meinst. Das war
ganz schlimm.
Ja, stimmt, sie heisst Margrit, zum Vornamen.
Ist gut. Nein, da hast recht, das stimmt eigentlich. Also die These tue ich alle wieder erledigen, aber ich möchte noch einmal betonen, damit das politisch noch klar ist, es ist kein Zufall, dass das im Spiegel passiert ist. Entschuldigung.
Gut, also das freut dich natürlich. Gut,
ja, das freut mich wirklich, ja.
Nein,
es ist schon ein trauriges Blatt, wie der Spiegel sich entwickelt hat in den letzten 10 Jahren. Traurig.
Also der Spiegel wird jetzt wirklich wahrscheinlich durchgeschüttelt und es wird vielleicht nicht so extrem sein wie dort nach den Hitler-Tagebüchern beim Stern, aber es wird zu grossen Veränderungen dort führen. Das kann ich dir sagen. Ich war ja eben in der Uckermark,
bei der Quelle. Aber hast du das Gefühl, dass die sich erholen, der Spiegel?
Das wird sich zeigen, der Schaden ist da.
Gell, das ist offen, ja, das finde ich offen. Ja.
Genau. Reden wir über Donald Trump. Donald Trump, dein Freund, oder? Der hat gesagt, die Sowjetunion hätte Afghanistan überfallen, um sich gegen Terroristen zu wehren, die Russland angreifen. Es hat eine Zeitung gegeben, die gesagt hat, das ist die grösste Geschichtsklitterung von einem amerikanischen Präsidenten. Mhm. Welche
ich Zeitung?
Weiss,
welche. meine Lieblingszeitung. Aha. Die beste Zeitung von der Welt, Wall Street Journal. Die beste Zeitung. Aber muss ich ehrlich sagen, ein schwacher Kommentar gewesen. Es ist nicht ganz ehrlich. Weil erstens, jetzt noch einmal, ich sage es zum 400.000. Mal, der Donald Trump ist ein Aufschneider und ein Blöffer. Er ist eine typische Edelfeder. Ab und zu tut er einfach Seich erzählen. Nein, ist wahr.
Immer.
Er tut viel Seich erzählen. Nein, er tut viel Seich erzählen. Aber er tut sehr viele Sachen entscheiden, wo er eigentlich recht hat. Afghanistan, tut mir leid, hat er recht. Man muss zurückziehen. Fertig mit dem Afghanistan, bringt nichts. Was er über die Sowjetunion erzählt, alles Mumpitz, totaler Seich. Aber das ist typisch für Donald Trump. Aber du musst seine Handlungen anschauen. Und die Handlungen sind bis jetzt alle hervorragend.
Also seine Handlungen waren, hat er gesagt, am 16. Dezember, wir gehen jetzt zurück aus Syrien, wir haben gewonnen gegen IS und die Soldaten kommen sofort zurück. Gestern hat man jetzt gehört, dass sein Sicherheitsberater, nachdem alle seine Generäle weg sind, alle seine Generäle, die so lässig um sich geht, Flynn, Mattis, McMaster und Kelly weg sind.
Flynn haben die weggeschossen. Ja.
Ihr! Er hat nicht
Anti-Trump-Medien.
Er hat gesagt, he lied. Ja. Er hat ihn abgesetzt.
Ja, ja. Zum Pence hat er gelügt. Und das ist schon das Problem.
Und er hat auch gelogen, wieso dass der Mattis gegangen ist. Er hat gesagt, I fired him. Wir wissen, es ist alles gelogen. Und jetzt kommt der John Bolton und sagt, nein, wir bleiben dort natürlich.
Ja, aber mit einer richtigen Bedingung.
Ja, aber darum. Du kannst nicht sagen, er redet über Sachen und so.
Aber
sondern er hat dann auch noch gesagt, sorry, noch einen Moment, ich hätte können ein guter General werden. Oder vielleicht noch besser als die anderen. An wen erinnert das?
Alexander der Große.
Ich würde dann sagen, an
Julius Caesar.
Gröfatz. Der Gröfatz, ja, der Hitler, größte Feldherr aller Zeiten.
Das ist ein anderer Fall. Nein.
Aber dass er sich in militärische Dinge mischt, wo er keine Ahnung hat.
Aber
er,
der
nicht ins Militär gegangen ist, mit einem gefälschten
Bill Clinton und zum Obama, hat er noch keinen einzigen Krieg geführt.
Ja.
Du musst einfach sehen, es hat bis jetzt seit langer Zeit noch nie einen Präsident gegeben, einen amerikanischen, der keinen Krieg ausgelöst hat. Und Donald Trump ist einer von diesen wenigen Präsidenten, der bis jetzt keinen Krieg auslöst und im Gegenteil sich zurückzieht. Und jetzt mal ganz ernst, jetzt gehen wir mal auf die Kernfrage. Afghanistan.
Ja.
Das ist doch uns beiden völlig klar, das ist ein Desaster, wir müssen weg. Der Westen muss dort weg.
Aber unter welchen
Bedingungen? Niemand hat sich getraut, das auszusprechen im Establishment. Und wer kommt? Der Donald Trump, Bauunternehmer aus Manhattan, besser gesagt Queens, der das ausspricht. Und das ist seine grosse Gabe.
Aber er hat nicht begriffen, warum ist man nach Afghanistan
gegangen. Ist egal.
Nein, wegen Al-Qaida. Ja, weil Al-Qaida hat Amerika bedroht, hat 9-11 gemacht.
Du hast recht, aber man hätte nachher gehen können. Okay. Wo man den Al-Qaida nicht verwünscht hat, oder? Hätte man können gehen.
Gut, also jetzt, wenn jetzt die Taliban kommen und so weiter, wenn man sich zurückzieht und erklärt, ich habe gewonnen, dann muss man ja ein bisschen über die Folgen nachdenken. Aber wir müssen gar nicht über das
reden. Ich wollte dir etwas noch sagen. Robert Kaplan kennst du auch, das ist ein absolut extremer Gegner von Trump. Neokonservativer, der hat selber auch geschrieben, ich glaube sogar die New York Times, weiss nicht einmal mehr. es ist richtig, jetzt zurückzuziehen.
Ah, ja,
es ist richtig, aber er hat es nie gesagt, der Herr Kaplan hat es vorher nie gesagt. Erst jetzt, wo das dumme Arschloch Trump das sagt, sagen alle ja, aber er hat schon recht.
Er zieht sich ja gar nicht zurück. Er hat nur gesagt, es werde halbiert.
Afghanistan wird halbieren. Ja.
Also gut, das ist völlig falsch.
Das ist der Anfang vom Ende.
Nein. Einmal geht es auf, einmal geht es ab. Es ist ja noch falsch. Bei Syrien hat er gesagt, wir gehen sofort. Und jetzt ist alles April. Nein, es ist Januar.
Du gehst fest in Detail. Beim Trump musst du sehr grosszügig sein.
Mal
sicher. Du musst Grundsatzfragen anschauen. Und dort ist der Trump wahnsinnig stark.
Also gut. Wenn man jetzt sieht, der John Bolton, das ist jetzt nicht der Good Cop, sondern der normale Cop. Und der Trump, der sagt, wir gehen sofort weg, ist nicht der Bad Cop, sondern der durchgeknallte Cop, der irgendetwas erzählt. Dann tritt dann sein Verteidigungsminister zurück und sagt, mit dem kann ich nicht. Dann kommt 3 Wochen später sein Sicherheitsberater und sagt, ist alles falsch. Was ist das für eine Politik, Markus?
Nein, noch eins. Der Mattis hat meiner Meinung nach überreagiert, obwohl er wohl in der Sache hat er recht gehabt, was Syrien betrifft, hat trotzdem überreagiert. Und dass es mit dem Trump sehr schwierig ist, zum Zusammenarbeiten, das glaube ich sofort. Das ist wahrscheinlich ähnlich schwierig wie... Weiß auch nicht, mit dir zusammenarbeiten oder mit mir zusammenarbeiten, ich weiß nicht.
Also,
Könnt ihr über dich. Nein, look. Da müssen wir gar nicht reden. Wir müssen nicht immer über die Persönlichkeit von Trump reden. Wir müssen darüber reden, warum das eine wie er so viele Worte ausspricht, die vorher niemand hat wollen aussprechen. Afghanistan ist ein Desaster, wo das amerikanische Establishment von beiden Parteien immer mitgetragen hat, bis zum bitteren Ende. Und er ist der Erste, der sich getraut hat, zu sagen, nein, wir wollen das nicht.
Stimmt nicht. Obama hat auch ist runtergefahren. Und jetzt wissen wir gar nicht, ob es passiert.
Weil Afghanistan hat Obama nie gesagt, sei ein Fehler.
Jetzt kommt dann vielleicht dann John Bolton und sagt, es ist auch nicht nur in Syrien anders, sondern auch in Afghanistan. Es gilt ja gar nicht, was er sagt. Man darf dem gar nicht zulassen.
Wieso regst du dich denn so auf? Also wenn das nicht durchgeführt wird, was er sagt, dann müsstest du dich ja gar nicht aufregen. Du merkst doch ganz genau,
ist gefährlich.
Es ist jetzt brandgefährlich. Wo ist denn das gefährlich? Bis jetzt ist kein einziger Krieg ausgebrochen wegen Trump. Die Wirtschaft blüht. Das ist ja da, wo ihr seit 2 Jahren prophezeit, Untergang Sodom und Gomorra. Und wir haben das nicht.
Also, erstens einmal, ihr weise ich mal zurück.
Mal die Anti-Trump-Medien, Radio 1 gehört mit der Washington Post zu den wichtigsten Vertretern.
Gut, also der Trump hat unter anderem gesagt, wo die Börse immer raufgegangen ist. Schaut mal, seit ich Präsident bin, geht die Börse rauf und rauf. Jetzt, wo sie runtergeht, was sagt er? Nothing.
Ist ja klar.
Nothing.
Ist ja klar. Nein. Aber das hat jetzt wieder mit seiner Persönlichkeit zu tun, wo wir wissen. Er hat immer die grössten Massen, die nicht... Nein, jetzt mal ernsthaft. Du musst doch nicht immer nur über seine Persönlichkeit reden. Da sind wir uns ja einig. Da sind wir uns gar nicht uneinig.
Persönlichkeit ist unwichtig.
Er ist ein super Blöffer.
Er ist ein Lügner, ein Betrüger.
Nein, wichtig ist die Politik, die er macht.
Wir müssen jetzt aufhören. Wenn er zum Beispiel sagt, ich habe nie gesagt, ich wollte Betonmauer. Concrete. Und du hast es 20 Mal on tape. Dann frage ich dich, Markus Somm. Glaubt er an das, was er sagt? Oder ist er einfach so delusional, dass er das Gefühl hat, er hat es nie gesagt?
Also, schau mal, das ist ein super Thema. Die Idee, dass man mit einer Mauer muss die südliche Grenze schützen
muss. Markus, ich habe eine konkrete originell. Frage.
Ja, ich sage das gerade, ist originell. Und das ist die Grundsatzfrage. Wir müssen die südliche Grenze jetzt schützen auf eine Art wie noch nie zuvor. Ob mit Beton, wie er die ganze Zeit gesagt hat, oder nachher mit einem Stahlkonstrukt oder und so weiter, ist meiner Meinung für mich persönlich egal, weil mir geht es nicht um den Trump. Mir geht es um Amerika.
Ja, ich weiss, um was dir geht.
Ja, um
was denn? Ja, um die, dass du da irgendwie recht in dieser Sendung rauskommst und so.
Nein, das stimmt nicht.
Nein, aber du hörst nicht zu. Ich habe gefragt. Wenn er vorher x-mal gesagt hat, es wird eine concrete wall, a beautiful wall, and Mexico is going to pay for it.
Und jetzt
sagt, ich habe es nie gesagt.
Ja, das ist
meine Frage. Glaubt er an das? Oder hat er das vergessen? Oder ist ihm das scheißegal?
Du, ich weiß es nicht. Ich bin nicht im Gegensatz zu dir, bin ich nicht ein Psychiater, wo der Trump so gut kann verstehen kann, dass es offensichtlich ist, dass er etwas anderes gesagt hat früher, als er jetzt behauptet. Das ist im Fall beim Herrn Trump schon sehr viel mal vorgekommen. Aber das ist nicht der Punkt.
Mal.
Reden über Politik.
Ja, ist gut.
Obama hat immer schön geredet und nichts gemacht. Der Herr Trump redet immer viel Unsinn, aber er macht sehr viele gute Sachen.
Kilometer Mauer hat der Bau in 2 Jahren?
Wer?
Der Trump.
Der Obama hat mehr gebaut.
Nein, wie viel
Obama hat mehr gebaut. nicht.
Weißt du, wie viel der Trump
hat? Wahrscheinlich null.
Null?
Ja, aber also, nicht wegen ihm. Nicht ja. wegen ihm.
Wieso?
Er hat es Kopf verdeckelt. Gut, das war ein Fehler gewesen. Über das können wir reden. Es war ein Fehler gewesen, dass er nicht früher angefangen hat, Druck machen, dass das kommt. Er
hat also die Mehrheit im Senat, im Repräsentantenhaus.
Ja, das war ein Fehler gewesen. Okay. Er macht auch Fehler. Der Trump macht
Nein.
auch Fehler.
Oh. Und der Markus Somm noch viel grösser. Jetzt reden wir über deinen anderen Freund. Neben dem Trump, der Roger Köppel, aber zwischendrin noch kurz Werbung.
Beschleunigen Sie Ihr internationales Verkaufsteam. Geben Sie Gas mit der Sales Intelligence Plattform D&B Hoovers. Jetzt neu in der Schweiz. Gratis testen unter www.biznode.ch.
Also reden wir über Roger Köppel, der Ständerat werden vom Kanton Zürich. Hat alle überrascht, sehr gut, so richtig im Moment, wo nichts läuft, Anfangsjahr, hat er das verkündet. Man weiss, du bist an Roger Köppel treu, oder? Was allen treue, weil er dich mal gefördert hat.
Wieso?
Und so.
Ich bin dir auch gegenüber sehr treu.
Was?
Du kannst dir nicht vorstellen, wie positiv ich über dich rede.
Gut, also gut. Aber ich werde ein Ständerat werden.
Ja, leider.
Gut.
Leider.
Okay, wer finde ich gescheiter, ja. Also was haltest du von dem?
Finde ich super. Finde ich sehr gut.
Wegen seiner grossartigen Leistungen im Nationalrat.
Erstens ist total wichtig, dass der SVP im Kanton Zürich mit dem besten Mann kommt. Und das ist der Roger Köppel. Das ist völlig offensichtlich.
Wieso ist er der beste Mann?
Weil er einer der besten Wahlkämpfer ist und einer der besten Redner ist, was es überhaupt gibt zur Zeit in der Schweiz.
Genau ihr, sage ich jetzt wieder. Ihr meint, wenn man geht von seiner Base reden, wie der Trump und der Köppel,
ja, das ist schon mal gut.
Dann hole ich mir irgendetwas rein. Und der Trump, der fühlt sich nur wohl, wenn er von seinen Anhängern ist und sich feiern lässt. Und der Köppel hat das erlebt. Ich eigentlich habe das ja initiiert dort mit Roger gegen Roger on Tour.
Trump ist wahrscheinlich auch von dir entstanden.
Er hat jetzt das weitergezogen. Ja. Nur, es bringt nichts. Man hat gesehen bei der Durchsetzungsinitiative, Riesenabschied, Selbstbestimmungsinitiative, ja, ist ja in jedem Leuen und Sternen und sonstigen Lokal gewesen. 32% im Kanton Zürich.
Ja.
Es bringt ihm als Egoman natürlich Grosses, indem er dieses Adrenalin hat, wenn er sich feiern lassen kann. Aber Ständerat im Kanton Zürich wird er mit einer Wahrscheinlichkeit von wie viel Prozent?
33%.
Ich würde sagen, 33% weniger.
Nein, ich glaube nicht. Das ist falsch. Ich meine, der Rudi Noser ist ein Ständerat, wo niemand mehr merkt, dass er überhaupt Ständerat ist. Also der ist sehr angreifbar. Roger Köppel ist durchaus eine mehrheitsfähige bürgerliche Kreise. Der kann auch ziemlich viele Freisinnige für sich einnehmen.
Zu Recht
übrigens. Nein, also das sehe ich nicht als völlig chancenlos, im Gegenteil. Und zweitens, weißt, das ist ja der Witz vom Wahlkampf. Der Wahlkampf kann etwas verändern und das kannst du nicht vergleichen mit der Durchsetzungsinitiative, wo es um Inhalt geht. Da geht es wirklich nicht um Personen, da kann der Köppel machen, was er will. Wenn der Inhalt nicht überzeugt, die Leute nicht überzeugt, dann kannst du nicht viel machen.
Gut,
also, aber der Wahlkampf wird interessant. Also, Entschuldigung, und ich meine, dass du den Roger Köppel mit dem Trump schon vergleichst, das zeigt ja, was für ein höheres Niveau das der Roger Köppel schon ist.
Auf der Egomanen-Ebene gibt es gewisse Unterschiede noch, aber die werden laufend eingegeben.
Nein, das ist offensichtlich ist er ein ganz guter Politiker, wenn er zu vergleichen ist mit dem Donald Trump.
Er versucht es einfach auf die gleiche Art und Weise.
Nein, aber Roger, Entschuldigung, also du weißt ja, wie die Politik läuft und Wahlkampf ist etwas Wichtiges. Ich sage nicht, es ist alles, aber die halbe Miete in der Politik ist gut können reden, gut können auftreten und das kann der Roger Köppel.
Aber im Kanton
und das ist
Zürich,
wichtig.
Wo die SVP eine klare Minderheitspartei ist, wo es ums Majorsystem geht, der Blocher hat es nicht geschafft, der Maurer hat es nicht geschafft, der Letzte, der es geschafft hat von der SVP, ist der Homberger und der war irgendwie ein Gemögiger.
Aber du musst sagen, sowohl Christoph Blocher wie Ueli Maurer sind wahrscheinlich ein paar der besten Politiker, die die Schweiz hatte seit 1848. Also, ist nicht so ist recht ehrenhaft, das heisst, wenn man da verliert, ist das sehr ehrenhaft.
Also für einen SVPler ist es leichter, Bundesrat zu werden aus dem Kanton Zürich als Ständerat. Das scheint also klar zu sein.
Ja, würde ich jetzt nicht sagen. Ueli Maurer hat das auch nicht, der hat das auch Glück gehabt. Das ist knapp geworden. Das würde ich nicht sagen. Aber noch eines. Ich finde, das ist der falsche Vorwurf. Wenn man ihm den Vorwurf macht, ja, du kannst Seil fühlen, das ist Gottverdeckel wichtig für einen Politiker. Und das kann der Roger Köppel.
Gut, aber man muss ja Wahlen gewinnen und kann dann nicht sagen, ehrenvolle Niederlagen.
Wieso?
So.
Ich meine, es ist doch völlig klar, dass die grösste Partei von der Schweiz im wichtigsten Kanton von der Schweiz muss antreten mit ihrem besten Mann und das ist zurzeit der Roger Köppel.
Das glaube ich
nicht. Das ist völlig richtig und du müsstest eigentlich eher sagen, hey, ist doch wahnsinnig mutig. Ich meine, so blöd ist ja der Roger nicht. Das weisst du auch, dass er weiss, meine Chancen sind nicht die besten, dass ich da Ständerat werde, sondern im Gegenteil, ich trete an, obwohl ich wahrscheinlich verlieren.
Gut, er hat einfach zu wenig Sozialkompetenz, das zeigt sich auch, auch bei seiner Partei, bei der SVP. Ich habe mit dieser Fraktion geredet. Er kommt dort einfach nicht an, er geht nie an den Jassnachmittag, er ist nicht nett mit den Leuten, er redet nur mit denen, die ihm gerade etwas nützen, etc. Da muss ich sagen, Magdalena Martullo Blocher macht das viel raffinierter und ich kann dir sagen, seine Partei in Bern, die findet das gar nicht lässig, was er macht. Ja, gut, weil er einfach dort nicht an, und er ist nie dort. Ja. Oder einer, der am meisten fehlt. Ja. Das ist doch kein Leistungsausweis, die vier Jahre. Wieso? Aber ich verstehe den Roger Köppel. Es ist ihm bereits langweilig, vier Jahre lang so ein halbes Nationalrat sein. Die kleine Bühne, Ständerat, eine grössere Bühne. Und dann muss natürlich der Bundesrat nachkommen. Weil amerikanischer Präsident
kann nicht. Mir fällt einfach auf, dass du das Zeug immer zu personalistisch siehst. Aha. Du bist ein typischer Journalist. Nein, ernsthaft, es geht doch um die grössere Frage.
Es geht doch nicht um eine Sache.
Die grösste Partei von der Schweiz, die die einzige Oppositionspartei ist in der wichtigsten Frage von unserem Land, nämlich das Verhältnis zu der EU, ist doch wichtig, dass im Kanton Zürich die antritt mit einem sehr guten Mann, der genau in dieser Frage die stärkste und die beste Meinung hat. Also okay. Das ist doch logisch. Und das hat doch nichts mit seiner Person zu tun, dass wir, und da gehörst du genauso dazu wie ich, gerne in der Öffentlichkeit sind und uns gerne hören, reden. Das ist der Roger Köppel nicht allein.
Also ich nicht so gerne. Ich
ja, deshalb bist du ja jetzt immer noch am Sender.
Ich höre jetzt genau auf. Genau darum, wenn wir sagen, Mensch, hören wir also heute Abend haben wir noch wieder mal eine Sendung Schawinski. Ja. Mein Gast ist der Richard David Precht, bekannteste deutsche Philosoph und Bestseller-Autor, zurzeit mit einem Buch über Digitalisierung überall in der Bestsellerliste. Ist eine interessante Person. Zu einem interessanten Thema, kann man mit der Personalisierung vorwerfen. Diese Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Schönen Abend und viel Vergnügen beim Programm von Radio 1.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.